Ja, was haltet mich eigentlich davon ab, dieses Ziel in Wahrheit zu erreichen? Ja, und wann ist es, also das zu erkennen, okay, jetzt ist Zeit zum Loslassen, jetzt ist Zeit, vielleicht diese Strategie komplett zu beenden oder diese Partnerschaft oder was auch immer, ist immer diesen Fokus auf das Wesentliche, Reduktion auf das Wesentliche und auch Dinge loszulassen.
Ehrlich gesagt,
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Ein Jus-Studium, das von Anfang an falsch war. Trotzdem durchgezogen. Konzernkarriere, Teamleitung, Burnout. Und dann Stille. Eine Woche Schweigen. Und die Frage, wer Judith ist, wenn sie keine Maske trägt. Judith Niedl hat den langen Weg von der High-Performance-Welt zur Selbstständigkeit nicht als Abkürzung genommen, sondern als den einzigen Weg, der für sie wahr war. Heute begleitet sie Unternehmerinnen dabei, Erfolg neu zu definieren. Nicht lauter, nicht härter, sondern stimmiger. Was das mit weiblichen Prinzipien zu tun hat, warum Kooperation kein naives Konzept ist und weshalb die innere Stimme das wichtigste Führungsinstrument ist, das wir konsequent ignorieren, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast, Judith Niedl. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer Gedanke. Du hörst mir gerade über einen Podcast zu. Du schenkst mir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und genau das ist die Macht von Podcasts im Businessbereich. Wenn du für dein Unternehmen auch einen Podcast planst oder dein aktuelles Format stagniert, dann mach nicht den Fehler, einfach nur ein besseres Mikrofon aufzustellen. Hol dir mein kostenloses PodCanvas Audit Worksheet und prüfe dein System auf Herz und Nieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, heute geht's wieder ein paar Kilometer weg aus Österreich. Judith, du sitzt gerade in Spanien, habe ich gehört.
Richtig, ich sitze in Sitges, um genau zu sein. Das ist ein ganz, ganz wundervoller Ort in der Nähe von Barcelona.
Schön, dass du da bist. Ehrlich gesagt, freut mich das.
Ja, ich freue mich, dass ich hier in Sitges quasi mit Blick auf das Meer, auf dem wunderschönen Hafen hier sitzen darf und mit dir dieses Interview führe.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Mich ärgert gerade gar nicht.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Dringend mal gesagt werden müsste, dass Arbeit nicht immer anstrengend und hart sein muss, sondern sich auch leicht und erfüllend anfühlen darf.
Jetzt müssen wir ein bisschen dazu erzählen. Wir kennen uns aus dem Urlaub im Wesentlichen. Wir haben beide ein Angebot der SVS in Anspruch genommen und sind eigentlich, also bei mir ist zumindest die Hochphase des Jahres, Anfang Dezember, wo alle im Stress sind, haben wir eine Woche gemacht, wo es um Gesundheit, mentale Fitness und so weiter gegangen ist, mit 22 weiteren Unternehmern. Und jetzt redest du von Leichtigkeit und es muss nicht anstrengend sein. Schaffst du es wirklich immer, die in diesen Phasen so auszunehmen?
Also, sagen wir so, immer öfter. Aber um da ein bisschen auszuholen, ich habe das auch schon ganz anders erlebt. Also ich war erste Karriere-Part meines Lebens, hat sich sehr viel mit Kämpfen und harter Arbeit und so beschäftigt. Mhm. Und ich habe sehr schnell auch meine Karriereziele erreicht damals. Also ich war 7 Jahre im HR-Management tätig und habe da mein Karriereziel Führungskraft in einem internationalen Konzern auch sehr schnell erreicht. Und hatte dann einen Burnout. Und ich weiß also sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du musst kämpfen und es muss anstrengend sein, um erfolgreich zu sein, muss es sich genauso anfühlen. genau. Und das war für mich dann so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, nein, es muss auch anders gehen. Und ich werde einen Weg finden, um das zu beweisen.
Wo ist denn das bei dir hergekommen? Ich habe ähnliche Geschichte. Also ich habe mir auch ins Burnout irgendwie gearbeitet oder habe eine Depression. Dann nachher gleich nur mal irgendwie hinten noch, also gleich ein paar Jahre später. Und diese Denke, wenn es Spaß macht, dann ist keine Arbeit. Die habe ich ganz lange mitgenommen. Das hört sich jetzt bei dir recht ähnlich an, ehrlich gesagt. Und wenn ich so drüber nachdenke, wo es hergekommen ist, ich kann mich erinnern, mein allererster Job ist einfach nach knapp 2 Jahren nicht mehr gegangen. Ich wollte da nicht mehr hin. Ich bin in Tränen aufgelöst, zu Hause gesessen. Und meine Mutter hat gesagt, naja, halt nur ein bisschen durch, bis du was anderes hast. Und das ist einfach definitiv nicht mehr gegangen. Ohne jetzt meiner Mutter die Schuld für diese Dinge geben zu wollen, aber es war schon was, was ich mitgenommen habe. War es bei dir ähnlich oder wo hast du das aufgebaut?
Ja, also dieses immer durchziehen müssen, was du ansprichst, kenne ich auch sehr gut. Und das hat bei mir eigentlich schon angefangen in meinem Studienzeit. Also ich habe ich hab Jus studiert und Personalmanagement und ich wusste in Wahrheit schon im ersten Semester meines Rechtswissenschaftsstudiums, dass es das nicht ist.
Okay.
Ich habe es trotzdem durchgezogen. Also ich habe trotzdem das ganze Studium fertig absolviert. Und es hat sowas von gar keinen Spaß gemacht. Das hat mich so sehr an meine Grenzen gebracht, auf jeder Ebene. Und war extrem hart und anstrengend, aber durchgezogen habe ich. Auf der einen Seite großes Learning würde ich so nicht mehr machen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine wichtige Kompetenz, also diese Zielstrebigkeit, die ich einfach in mir trage, gezeigt, ja, dass ich wirklich jedes Ziel erreichen kann, wenn ich das wirklich will.
Und wie bist du durchgekommen durch die Phase? Weil mein Glück war bei mir zumindest in diesen Anstrengungsphasen ja eher ein Fremdwort. Jetzt konnte ich mir vorstellen, dass das ähnlich war. Also wie motivierst, hast du dich da durchmotiviert und was war vor allem auch der Preis, den du dafür bezahlt hast?
Ja, also es war so, ich habe dann in der Mitte des Studiums habe ich circa ein Jahr mal Auszeit mir genommen und habe also bin nach Shanghai gegangen für einige Monate und habe dort ein Praktikum gemacht, das aber eher in Verbindung schon mit meiner HR-Tätigkeit gestanden hat. Und das war dann so für mich, also dieses eine Jahr Auszeit habe ich ganz, ganz, ganz dringend gebraucht. Also das war auf jeden Fall gut und wichtig, dass ich mir das genommen habe, um mich da wieder neu zu orientieren. Und da habe ich eben erkannt, hey, ja, Personalmanagement, das klingt eigentlich cool. Ich habe dazu, also dort auch Events organisiert und Workshops im Bereich Personalentwicklung und dachte mir so, ja, why not, probieren wir das aus und habe dann auch deswegen ein Studium angefangen in Wien dann, wie ich zurückgekommen bin auf der Fachhochschule. Ja, und deswegen habe ich das dann parallel gemacht und ich glaube, das war so für mich ohne diesen zweiten Studium, was jetzt auch irgendwie paradox klingt, weil es war einfach echt viel, 2 Studien gleichzeitig und ich habe dann auch zum Arbeiten auch schon angefangen währenddessen. Also es war eine Dreifachbelastung zu der Zeit. Aber ich glaube, ohne dem hätte ich das Jus-Studium auch nicht geschafft, weil ich nur diesen einen Fokus dann gehabt hätte, der mich nicht erfüllt hätte. Und dadurch, dass ich die 2 anderen Dinge hatte, die Arbeit und das andere Studium, was echt cool war und mir Spaß gemacht hat, konnte ich auch das andere Studium, also das Jus-Studium, mitnehmen.
Okay, gut. Ich frage mich irgendwie, wie sich das ausgeht, irgendwie so in der verfügbaren Zeit, weil ich war zusammengebrochen unter dieser Mehrfachbelastung. Aber lass uns ein bisschen weiter nach vorne hüpfen. Du warst in großen Unternehmen, du warst in Konzernen, warst Teamleiterin im Recruiting, wenn ich es richtig mir zusammengesetzt habe. Und das in einem Konzern, der schon so ein bisschen nach High Performance schreit. Ich will jetzt bewusst keine Namen nennen. Wie viel Maske hast du aufsetzen müssen jeden Tag in der Früh, wenn du reingehst? Also wenn ich an meine Konzernzeit denke, war ich nicht ganz ich.
Wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ich war definitiv auch nicht ich selbst. Und weißt du, welches Bild du gerade bei mir hervorgerufen hast, wie du gesagt hast, dieses in der Früh reingehen. spannenderweise, ich hatte mein erstes Mal, als ich diesen Ort betreten habe, diese Firma, das war zu meinem Bewerbungsgespräch, hat mir meine innere Stimme schon gesagt, Judith, das ist nicht das Richtige für dich. Ja? Mhm. Also ich hatte dieses Gefühl beim Betreten dieses Gebäudes. Und trotzdem habe ich beim Bewerbungsgespräch überperformt und dann auch natürlich den Job bekommen. Und habe das trotzdem gemacht, weil ich wusste, okay, ich will unbedingt dieses Ziel, Teamleitung zu sein, also wollte ich ja immer werden. Mhm. Und bin mich da, also habe mich selbst übergangen. Das heißt, diese innere Stimme, die mir schon gesagt hat, das ist nicht der richtige Ort, das ist nicht der Platz, wo du dich voll entfalten kannst, wo du wirklich in dein volles Potenzial wachsen kannst, das ist nicht dieser Ort, bin ich gut übergangen. Und ich kannte dieses Muster des sich selbst Übergehens, hat sich ja, wie ich schon vorher gesagt habe, im Studium, vielleicht sogar schon zu Schulzeiten hat sich das schon gezeigt. Und war ich schon richtig Meisterin dabei, mich da selbst zu übergehen. Und diese Stimme ist auch immer leiser geworden, muss ich auch sagen, im Laufe der Zeit. Und das, ja, das, also dieses sich selbst verlieren in diesem Prozess zum Ziel, kannte ich sehr gut.
Mhm. So ein bisschen als Abschluss zu diesem, wo kommt das alles her? Wir haben eh vorher drüber geredet, Burnout-Erfahrung. Und das, was sich so in diesem Podcast immer wieder durchzieht, ist, dann kommt halt die Krise, die verschieden sich ausprägt. Da hatten wir in diesem Podcast schon alles Mögliche, von gelähmten Armen über natürlich Depression, Burnout, über andere körperliche Symptome. Wie war es dann bei dir? Weil irgendwann ist ja der Punkt gekommen, wo du für dich festgestellt hast, okay, irgendwie wird es das jetzt nicht mehr sein. Und wenn ich an mich so zurückdenke, ich habe immer auf diesen Erleuchtungsmoment gehofft, der irgendwie so das eine Ding und dann ist alles klar und das ganze Leben macht auf einmal Sinn. Mittlerweile habe ich mich davon verabschiedet, dass das kommt, sondern es ist erfahrungsgemäß ein Prozess. Aber der muss ins Gehen kommen irgendwie. Wie ist der bei dir ins Gehen gekommen?
Im Sinne von, die Krise zu erkennen, meinst du das?
Ja, es löst was aus. Du bist irgendwo, ich kenne es von mir, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, aber irgendwann kommt halt dann der Leidensdruck. Ich funktioniere ganz viel über von weg und weniger über hinzu. Würde ich mir ab und zu anders wünschen, aber wenn du jetzt über Burnout sprichst, gehe ich davon aus, dass von weg schon irgendwie eine Motivation ist. Und wo war der Punkt, wo du einfach gesagt hast, das muss anders gehen und was waren dann die Schritte, dass du dich dahin entwickelt hast, wo du heute bist?
Okay, verstehe. Also Burnout war auf jeden Fall der Weckruf, das, was es gebraucht hat, damit ich dieses Weg von, wie du so schön sagst, also diesen Weg auch wirklich weg von diesen Strategien und auch von diesen ganzen alten Mustern, die ich in mir trage, überhaupt, also diesen Schritt mache. Und für mich war auch da damals ganz klar eigentlich, okay, ich möchte nicht mehr zurück, also ich werde nicht mehr in das alte System zurückgehen und den alten Karriereweg weiterverfolgen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was das Neues sein wird, ja, wo es mich hinführt, ja. Also das war komplett, war ich komplett lost, komplett Fragezeichen. Ich wusste wirklich nicht, ich war eher, also ich war wirklich so voll im Chaos. Ich dachte mir so, jetzt habe ich meine ganze Studium, die ganzen Jahre, die ich jetzt habe ich jetzt verschwendet und ich weiß nicht. Also es war schon eine schwierige Entscheidung, diese Entscheidung, dass ich nicht mehr zurückgehe. Aber ich wusste, that's not the way. Und ich hatte keinen Plan, was ich machen würde. So, jetzt habe ich mir einfach dann diese Zeit genommen für mich, um zu heilen. Habe mich wirklich wieder mehr mit dieser inneren Stimme verbunden, wo ich gemerkt habe, okay, die habe ich irgendwie verloren auf diesem Weg. Habe zum Beispiel ein Vipassana-Seminar gemacht, weiß nicht, ob du es kennst, so ein feiges Seminar, wo du wirklich eine Woche lang nur meditierst und sonst nichts, also essen und schlafen, aber sonst eigentlich nur meditierst, um wieder diese Verbindung zu mir selbst zu finden. Also das war zum Beispiel ein Game Changer für mich in dieser Zeit. Der mir wirklich, ich glaube, weiß nicht, wie viele Monate oder Jahre des Heilungsprozesses erspart hat. Und ich sehr schnell dann eigentlich wieder in diese Kraft gekommen bin. Und dann Schritt für Schritt eigentlich drauf losgegangen, weil man sagt, okay, ich möchte jetzt mich selbst mal entdecken und kennenlernen, wer bin ich eigentlich ohne meinen Job? Wer bin ich ohne dieses, ich bin entweder mein Jobtitel oder mein Studiumtitel oder so, also dieser Erfolg im Außen. Wer ist Judith, wenn sie all diese Masken nicht trägt? Und habe mich ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, viele Bücher gelesen, Ausbildungen in dem Bereich gemacht. Also zum Beispiel Mentaltrainer-Ausbildung, ja, wo ich ja mal gelernt habe, okay, wir können eigentlich unsere Gedanken selber steuern. Ja, du kannst eigentlich lenken, was du denkst. Das war für mich so auch so ein Gamechanger schlechthin in dieser Zeit, weil ich mir dachte, wow, wenn ich das gewusst hätte, dass das möglich ist. Man hat dann alles Sinn ergeben und das war, glaube ich, einer der wichtigsten Erkenntnisse auf diesem Weg. Ich bin einfach meiner inneren Stimme gefolgt. Ich habe genau die richtigen Schritte gesetzt, die mich in diesem Heilungsprozess, in dieser Phase weitergebracht haben. Und dann bin ich irgendwann Schritt für Schritt in der Selbstständigkeit angekommen, weil ich eben genau diese Themen nicht, also damit beschäftigt habe, was interessiert mich wirklich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Ja, und welchen Weg des Erfolgs möchte ich ab jetzt gehen und auch weitergeben?
Jetzt ist dieses die innere Stimme und die Intuition und wir horchen auf das, was in uns passiert, hört man immer wieder. Ich kann mich erinnern, so in den Zeiten, wo ich noch nicht in diesen ganzen Coaching-Themen und Arbeit an und für sich selbst irgendwie drinnen war, das hat sich für mich immer noch nach Zauberei angehört. Das war irgendwie, das waren die Schwebis, die irgendwie meditieren gingen und dann auf ihren Sphären unterwegs sind. Man hat es natürlich dann auch, also ich habe es spüren müssen und dann habe ich da irgendwie einen Zugang gekriegt. Jetzt kommst du aus diesem High-Performance-Feld, Jus-Studium, Konzernhintergrund, da gab es ja noch ein paar andere Stationen. Und auf einmal redest du drüber, dass du auf dich hörst, dass du deine innere Stimme entdeckst. Wie reagiert denn der Umfeld auf dich, das dir aus diesem anderen Kontext kennt?
Also bis jetzt muss ich sagen, ziemlich gut, sehr interessiert. Okay. Also ich bekomme eigentlich sehr positives Feedback bzw. Interesse entgegen. Das ist so eigentlich das, was ich bemerke. Also ich glaube, dass die alte Wirtschaftswelt genau diese Themen braucht, dass die in Wahrheit, haben möchte oder wissen möchte, wie das geht. Wie geht Erfolg und Erfüllung? Wie geht Erfolg ohne Kampf und Stress und Druck und Leistungsdenken und Konkurrenzdenken und all diese Dinge, die wir in dieser alten Wirtschaftswelt vorfinden? Aber wie kann ich es jetzt schaffen, Erfolg neu zu denken, neu zu definieren, sodass es sich gut, richtig, stimmig, leicht für mich anfühlt? Mhm. Also ich glaube, diese Transformation braucht unsere Wirtschaftswelt. Und genau dafür gehe ich los. Genau dafür stehe ich.
Jetzt haben wir ja ganz viel zurückgeschaut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auflösen, was du eigentlich tust, für die jetzt noch nicht kennen. Wie machst du es? Wie bringst du jetzt diese Welt, die du gerade beschrieben hast, zum Leben? Weil du ermächtigst ja mittlerweile andere dazu, das zu tun, was du gerade beschrieben hast.
Richtig. Also, ich glaube ganz fest daran, dass unsere Wirtschaftswelt mehr nach weiblichen Prinzipien funktioniert war. Und damit meine ich jetzt nicht eine banale Geschlechtertrennung zwischen Mann und Frau, sondern ich spreche von Prinzipien, die in unserer Welt herrschen. Mhm. Also auf der einen Seite männliche Prinzipien wie Struktur, Logik und Strategie und so. Also das ist ein Beispiel für ein paar so männliche Eigenschaften, Prinzipien, die ganz natürlich da sind und die jeder von uns trägt, egal ob Mann oder Frau. Ja? Und dann gibt es auch weibliche Prinzipien, wie zum Beispiel Erfüllung. Mhm. Freude, Leichtigkeit. Ja? Also das sind alles Eigenschaften, die wir der weiblichen Energie zuschreiben. Und auch die haben natürlich Männer und Frauen gleich. Aber es geht jetzt darum, und unsere Wirtschaftswelt ist derzeit noch extrem nach männlichen Prinzipien ausgerichtet. Mhm. Es geht jetzt darum, dass wir diese weiblichen Prinzipien noch stärker in diese Wirtschaftswelt integrieren. Und um einfach da diese wirkliche, und wir sprechen immer alle von Gleichstellung und so weiter und Gleichberechtigung. Mhm. Aber ich glaube, das ist so die Wurzel der Problematik des Themas, dass unsere Wirtschaftswelt diese zwei Arten der Energien vermischen darf oder noch stärker, also einfach stärker darf. Ja, und das geht mir. Und wie ich das mache, ist, und jetzt sind wir vom Thema, ich bestärke oder ermächtige, wie du so schön sagst, insbesondere Frauen, noch stärker in ihre weibliche Kraft zu kommen, damit sie wiederum die Wirtschaftswelt weiter in ihren weiblichen, in ihrer weiblichen Kraft stärken können. Also das ist die Mission, die ich losgehe. Und zwar die Fempreneur Club Mission. Also ich habe ein eigenes Netzwerk für Unternehmerinnen, für Frauen, die sagen, yes, ich möchte eigentlich Wirtschaft neu denken. Ich möchte nicht in diesem alten System weitermachen. Also ähnlich wie ich. Und und sich da einen neuen Weg des Erfolgs kreieren und erschaffen wollen. Ja, und Erfolg auf einem neuen Level denken. Das mache ich auf der einen Seite, also Fempreneur Netzwerk Club. Okay. Und ich bin Business Coach, auch mit Schwerpunkt auf Unternehmerinnen, auf Frauen, die sagen, ich möchte da im individuellen Setting mit mir arbeiten, um wieder in ihre Kraft zu bringen, also um sie in ihre Kraft zu bringen und ihr weibliches Potenzial als Unternehmerin voll in ihrem Business zu leben.
Wie machst du das? Also kriege ich jetzt bei dir juristische Tipps, wie meine Verträge so aufsetzt, dass das alles funktioniert? Ich meine, du merkst schon anhand der Fragestellung, ganz ernst nehmen wir das gerade nicht, was ich sage. Aber was ist jetzt das, was du tatsächlich tust mit den Leuten?
Also ja, muss man unterscheiden. Auf der einen Seite, beim Fempreneur Club-Tätigkeit, die ich mache, da geht es vor allem um Events, um Workshops, die ich plane. Also da gibt es ein breit gefächertes Angebot, das vor allem eben Frauen zusammenbringt und sie da einfach in der Gemeinschaft unterstützt, gemeinsame Projekte zu starten, gemeinsam einfach erfolgreich zu sein, weil wir ganz stark daran glauben, dass gemeinsam einfach, also dieses gemeinsame Zusammenarbeiten ein Teil der neuen Wirtschaftswelt ist. Und, und genau, daran glauben wir. Im One-on-One-Setting geht es um Business Coaching, insbesondere um Leadership Coaching. Also wie kann ich als Frau, als Führungskraft, als Unternehmerin mein Business noch stärker, noch stimmiger, quasi in Alignment, sage ich immer, führen, sodass es sich für mich einfach 100%, egal welche Entscheidung ich treffe, egal was ich vorhabe, welches Ziel ich erreichen möchte, dass sich das zu 100% nach mir anfühlt und damit ich das auch dann wirklich erreiche, bei diesem Wege begleite ich sie.
Jetzt ist es draußen im Wirtschaftsleben, im Marktbegleiter ist so mein Lieblingswort, um das Wort Konkurrenz nicht nutzen zu müssen, ist es ja so, dass schon der Ellbogen ab und zu ausgefahren ist, um sich zu schützen, um das Geschäft zu machen, um was auch immer. Jetzt verfolgst du schon so die Idee Kooperation statt Konkurrent. Das ist jetzt eine schwer subjektive Wahrnehmung von mir, nur wenn ich so ein bisschen in meine Bubble schaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Ladies ab und zu ein Stück mehr verbissen sind, wie die männlichen Herrschaften, die mich da so umgeben. Gleichzeitig beschreibst du ja da ein komplett anderes Bild. Wie nimmst du das wahr? Wie ist das da draußen? Müssen sie Frauen einfach mehr beweisen oder haben das Gefühl, sich mehr beweisen zu müssen, weil wir halt in dieser männlichen Energie irgendwie drinnen sind? Und wie würde sie in deiner Welt dann verändern? Weil wenn wir aus der Energie draußen sind, dann braucht man ja die Ellbogen nimmer, war jetzt so meine These dazu.
Yes, Daniel, da sagst du was ganz Wichtiges. Und zwar, ich habe das auch gerade in den Konzernen, wo ich auch tätig war, immer wieder erlebt, dass gerade Frauen sich leider extrem stark als Konkurrentinnen betrachtet haben und wirklich da die Abteilungsleiterinnen, die Führungskräftinnen von zwei Abteilungen vorm Vorstellen, jeder wollte besser dastehen als die andere, hat die andere schlecht geredet. Und ich habe jedes Mal, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wieso, also das muss doch anders funktionieren. Es geht ja nicht darum, sich selber die ganze Zeit nur besser darzustellen, die andere, indem du die andere schlechter machst, sondern es sollte doch so funktionieren, dass wir, wenn wir andere heben, dass uns das automatisch hebt. Also das ist so meine Philosophie. Ja, daran glaube ich und das weiß ich, dass das funktioniert. Ja, wenn, indem wir andere schlecht machen, machen wir uns ja selber schlecht. Es geht immer, also das, was du über andere sagst, sagst du ja in Wahrheit nicht über die andere Person, sondern über dich. Genau, also das habe ich schon in der alten Wirtschaftswelt erlebt und ja, und sehe ich jetzt auch so als Unternehmerinnen, also Unternehmerin immer wieder. Und genau das möchte ich jetzt transformieren und sagen, hey, wir Frauen sind so viel stärker, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, ja, wenn wir Kooperationen starten, gemeinsame Projekte ins Leben rufen. Das ist, wie wir uns gegenseitig stärken und in unseren Erfolg bringen.
Jetzt gibt's ja unzählige Tipps da draußen. Und je nachdem, mit wem man redet, gibt es natürlich dann auch divergierende Meinungen, die halt dann irgendwie nicht zusammenpassen. Und ich merke es bei mir, es gibt einfach Meinungen, Sichtweisen, die mich triggern, ist dann immer das Modewort dazu, aber wo ich halt einfach merke, okay, da steigt jetzt der Puls, meine Wahrheit ist das nicht. Gibt es solche Dinge, die dir immer wieder begegnen, wo du denkst, bitte hört endlich auf damit, gerade auch in Bezug auf Frauen und Business und was denen so geraten wird, wie sie zu sein haben?
Ja, ein Thema, das ich, was mich immer wieder oder was immer wieder hochkommt, ist eh klar, jetzt kommt auch der Weltfrauentag zum Beispiel, ist das Thema Gehalt, also gleiches Gehalt für beide Geschlechter. Und aus meiner Erfahrung, und ich spreche bitte immer nur aus meiner Erfahrung, also ich habe zum Beispiel immer mehr verdient als meine männlichen Kollegen. Warum? Weil ich in der Gehaltsverhandlung einfach besser war und meinen Wert einfach besser kommunizieren konnte als die anderen. Ja? Also da sehe ich einfach ein ganz großes Potenzial in uns Frauen und ich sehe es auch bei meinen Coaching-Kundinnen und so, das ist immer ein Thema, sich selbst klein halten, den eigenen Wert nicht zu sehen und dann infolgedessen noch nicht kommunizieren zu können. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir, genau, wenn wir genau das tun würden, ja, dass dann ganz viel möglich ist und dass wir da eigentlich in Gehaltsverhandlungen viel stärker sein könnten, ja, als wir eigentlich sind.
Jetzt arbeiten wir ja beide sehr an der Basis, am Fundament, am Mindset, irgendwie so die Gedanken, die sich ausgefüllt irgendwie entspinnen und dann zu Handlungen werden. Hat sich deine Sicht darauf, was Erfolg ist, verändert? Ist es dasselbe wie damals bei der Jus-Studentin oder dann der Teamleiterin? Oder hat sich da was da?
Na, definitiv, Daniel. Es hat sich alles verändert. Und zwar jetzt bedeutet also Erfolg für mich einfach genau diese Freiheit zu haben, die ich gerade habe, dass ich einfach von Barcelona aus arbeiten kann, dass ich ortsungebunden, flexibel meine Zeit selber einteilen kann, dass ich mit den Kunden und Kundinnen arbeiten darf, mit denen ich wirklich arbeiten möchte, ja, also dass ich mir das aussuchen kann, dass ich mir alles frei einteilen und gestalten kann. Also diese Gestaltungsfreiheit ist für mich der größte Erfolg überhaupt, ja. Und früher war das eher so, dass für mich Erfolg bedeutet hat, ja, ein Dienstordnung zu haben, eine super verantwortungsvolle Position, ein tolles Gehalt zu haben. Ja, das waren so diese äußeren Faktoren, die mir damals wichtig waren.
Kann ich mich auch noch gut erinnern. Ich weiß noch, ich war damals mit der HR-Leiterin gemeinsam, wir waren so die zwei Jungen in dieser Führungsriege und natürlich auch mit den kleinsten Teams. Und irgendwann hat es mir angesprochen, wir sind die einzigen zwei, die kein Firmenauto haben. Wo ich es damals angeschaut habe und gesagt habe, du, in Wirklichkeit, wenn ich eine Woche mehr Urlaub kriege, ist mir eigentlich lieber, als wenn ich jetzt ein Firmenauto kriege. Aber das war dieses Statussymbol-Denken. Natürlich hat es mich dann zum Wurmen angefangen, wie ich gewusst habe, dass das ein Thema sein könnte. Also das ist mir heute sehr fern, ehrlich gesagt. Gleichzeitig hast du jetzt vorher gerade gesagt, du kannst dir aussuchen, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und ich sehe das auch bei mir. Ich habe im Podcast schon das eine oder andere Mal erwähnt. von einem befreundeten Coach, der hat mir die Golden Rules gelernt. Das heißt, ich habe einfach 5 Regeln unter der Prämisse, wenn die Rechnungen bezahlt sind, darf ich die anwenden. Und mindestens 3 dieser 5 Regeln müssen erfüllt sein, als wäre er sich qualifiziert, mein Kunde zu werden. Das ist am Anfang schon ziemlich hart gewesen, zu jemandem Nein zu sagen. Gehst du mit voller Freude rein und sagst, nein, du bist das jetzt, also du wirst das so nicht sagen, das ist mir schon klar. Aber wie geht's dir damit, wenn du merkst, na, das wird nicht passen?
Ja, also ich weiß, dass ein jedes Nein, das sich stimmig für mich anfühlt, in Wahrheit ein Ja zu mir ist und ein Ja zu den Richtigen. Weil dadurch, dass ich Nein zu diesen Kunden oder Kundin sage, weiß ich, dass sich der Platz wieder öffnet für genau meine richtige Traumkunde. Ja, also da habe ich gar keine Probleme damit, aber ich weiß natürlich, ich kenne es auch von meinen Kundinnen, wo das ja auch immer wieder Thema ist, gell? Dieses Nein sagen, Grenzen setzen, dass das nicht immer so einfach geht und gerade die ersten Male einfach schwierig ist. Aber dieses Vertrauen zu haben, dass du sagst, okay, indem ich Nein sage, öffne ich damit in Wahrheit ich schließe und öffne gleichzeitig eine neue Tür, nämlich die Tür zur richtigen Kunde. Und wenn du in diesem Vertrauen bist, dann finde ich, macht das Ganze viel ein.
Und wie findest du jetzt raus, wer die Richtigen sind? Weil das ist ja dann die nächste Übung, die dann ansteht, weil wenn die nicht da sind, dann gibt es kein Geschäft.
Ja, lieber Daniel, das kannst du sowohl, entweder du machst das über eine Pro- und Kontraliste, das ist dann so der männliche Weg, gell? Oder also nach männlichen Prinzipien funktionierend, alles genau, also du schreibst dir genau auf, wer ist für mich der richtige Kunde und wer nicht. Ja, also super Übung, mache ich auch oft mit meinen Kundinnen. Und die beste Erfahrung mache ich damit, wenn du es kombinierst, ja, also sowohl diese Pro- und Kontraliste machst, als auch im Erstgespräch einfach mal auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition zu vertrauen, dass du sagst, was spüre ich, wenn diese Person spricht? Wie ist die Energie zwischen uns? Kann ich mir das wirklich vorstellen, diese Person mit der langfristig zusammenzuarbeiten? Und bin ich auch ehrlich zu mir? Ist es wirklich, also in meinem Fall, dass ich sage, okay, vielleicht gibt es da eine andere Expertin oder einen anderen Experten, der ihr in dieser Situation vielleicht gerade viel besser helfen kann als ich. Ja? Also das zum Beispiel, ja, wenn das der Fall ist, dann empfehle ich sie da einfach an einen anderen Coach aus meinem Netzwerk weiter, was total wertvoll ist. Ja, wertvoll für die Kundin ist und auch für den anderen. Also dass sowas, ja, so gehe ich mit Situationen um.
Freut mich jetzt dann fast, dass ich die weiblichen Prinzipien, ohne dass ich es so genannt habe, zum Teil sogar anwende. Also ich habe für mich, ich habe es Vibe-Check genannt. Also für mich ist das dann nachher immer so, dieses Nachdenken, hat mir der Termin, das Erstgespräch jetzt Energie gezogen oder hat es mir gegeben? Hat es mir Energie gegeben und das tatsächlich ist eine dieser 5 Golden Rules, die halt da erfüllt werden muss. Du arbeitest ja jetzt doch, also du arbeitest selbstständig als Beraterin, warst in Teams eingebunden, das, so wie ich die auch wahrgenommen habe und auch jetzt wahrnehme, geht es da recht gut damit. Aber wie war denn so die Startphase der Selbstständigkeit? Weil auch wenn ich es dir wünschen würde, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass am Tag 1 irgendwie die Leute schon da gestanden sind und gesagt haben, Judith, bitte endlich, da mal was. Wie bist du eingerutscht?
Ja, genauso war es, Daniel. Also in meinem Bild, in meiner Vorstellung war es genauso, wie du es beschrieben hast, dass die Leute da stehen und sagen, yes, hier. Ja, ich will bei dir kaufen quasi. So war es natürlich nicht. Und spannenderweise, also ich bin mit einem Online-Produkt auf den Markt gegangen. Das war mein Einstieg in die Selbstständigkeit, war ein Video-Online-Kurs. Das ist auch so ein Learning, würde ich so auch nicht mehr machen. Ja, also das erste Produkt ist immer gut, mal überhaupt seinen Kunden kennenzulernen, zu schauen, okay, gerade eben in One-on-One-Settings mal zu schauen, was sind wirklich seine Bedürfnisse, was braucht ihr, um nicht gleich ein Produkt auf den Markt zu bringen, ohne da wirklich eine fundierte Recherche zu machen, was der Kunde eigentlich wirklich braucht. Ja? Also das gleich mal so als ein Learning. Auf jeden Fall hat sich dieser Online-Kurs nicht so gut verkauft, wie ich wollte, also wie ich mir das vorgestellt habe. Allerdings, ein paar Verkäufe haben es doch gemacht. Und das hat mir einfach gezeigt, dass grundsätzlich Interesse schon da ist, aber dass es nicht weiterentwickeln darf. Und ich sage auch immer, unser einziger Job als Unternehmerin und Unternehmer ist es in Wahrheit einfach mal, eine Hypothese aufzustellen, eine Strategie aufzustellen, dann auszuprobieren, ja, dann zu merken, okay, Trial and Error quasi, es funktioniert nicht. Strategie, die ich wieder hinzusetzen, Strategie neu zu definieren, neu zu bauen, ja, wieder auszuprobieren, wieder zu merken, dass das nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und genau diesen Weg bin ich gegangen. Ständiges Trial and Error, ja. Und das hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Und genau das ist, glaube ich, so auch der Weg zum Erfolg. Das unterscheidet erfolgreiche Menschen von denen, die nicht erfolgreich sind, nämlich von denen, die beim ersten, zweiten, dritten Mal aufgeben.
Jetzt haben wir ja, also im Pläne machen bin ich großartig merke dann, dass ab und zu halt dann deutlich mehr Pläne in der Schublade liegen, wie tatsächlich Dinge in der Umsetzung dann zum Schluss landen. Und jetzt gerade im Herbst wieder die Positionierung gespitzt, einfach weil ich gemerkt habe, ich habe mittlerweile wieder einen deutlichen Bauchladen mit. Wie verhinderst du für die, dass du nicht das noch dazu und da gibt es nur eine Idee und das wäre noch ein Potenzial, sondern den Fokus hältst, aber trotzdem natürlich nicht den Anschluss verlierst, weil es verändert sich natürlich dauernd was, ohne jetzt sofort wieder aufs KI-Thema hüpfen zu wollen, das eh omnipräsent ist. Aber das ist ja für mich so eine unternehmerische Eigenschaft, irgendwie das zu bewahren, was im Kern irgendwie drinnen ist, aber trotzdem sich natürlich weiterzuentwickeln, weil das wissen wir alle, stehbleiben heißt irgendwann nicht mehr da sein.
Ja. Also, das Erfolgsgeheimnis von meiner Seite ist im Zuge dessen, immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, was will ich wirklich? Also dieser Fokus auf das Wesentliche, Fokus auf dein wirkliches Ziel. Weil wir verlieren uns so oft im Tun oder im Pläne machen, dass wir das große Ganze aus den Augen verlieren. Das heißt, sich da als Unternehmer wirklich auch hinzusetzen, ja, im besten Fall einmal in der Woche, einmal im Monat, ja, einmal im Quartal von mir aus, dich hinzusetzen und wirklich an deinem Business zu arbeiten, dich zu fragen, was will ich wirklich? Was ist das Ziel dahinter, das ich habe? Und was ist das Wesentliche? Also was sind die wesentlichen und wirksamen Schritte vor allem, die mich an mein Ziel bringen? Was von den ganzen Umsetzungsdingen, die ich da jetzt gerade durchführe, Tätigkeiten und so weiter oder Kooperationspartnerschaften, was bringt oder erfüllt mich wirklich, ja, und bringt mir auch das Output, das ich mir wünsche und was nicht? Ja, was haltet mich eigentlich davon ab, dieses Ziel in Wahrheit zu erreichen, ja? Und wann ist es, also das zu erkennen, okay, jetzt ist Zeit zum Loslassen, jetzt ist Zeit, vielleicht diese Strategie komplett zu beenden oder diese Partnerschaft oder was auch immer, also immer diesen Fokus auf das Wesentliche, Reduktion auf das Wesentliche und auch Dinge loszulassen. So mache ich das.
Das ist was ich ganz witzig finde. Ich habe eine Zeit lang oder provoziere auch nach wie vor damit. Üblicherweise ist so der erste Tipp, kümmere dich um deine Zielgruppe. Und das, was bei mir immer kommt, ist, nein, es steht nicht die Zielgruppe im Zentrum, sondern es steht zuerst, genau das auch, was du jetzt gesagt hast, zuerst stehst du im Zentrum und dann müssen wir schauen, wer ist deckungsgleich damit, weil wenn du jetzt wieder loshurtelst, damit du irgendjemandem was recht machst, magst du vielleicht Geld verdienen, aber es wird da auf lange Frist dann möglicherweise mental die Watschen geben oder irgendwelche anderen Dinge, die halt dann passieren. In den meisten Fällen sind es ja die mentalen Watschen. Wie viel Egoismus ist denn notwendig? Ich mag sehr diese Idee aus dem Buddhismus der Heilsamkeit, alles was für mich und für andere zuträglich ist, ist heilsam. Alles, was mir oder anderen schadet, ist unheilsam. Das bedarf ja einen gewissen Egoismus. Und ich habe immer wieder das Gefühl, das haben wir weder Mädels noch Burschen so wirklich gelernt, wobei sich die Burschen wahrscheinlich ein Stück weit leichter tun mit dem Thema.
Und deine konkrete Frage ist jetzt?
Wie du das siehst, wie sehr fehlt der Egoismus an manchen Stellen? Und nachdem du ja sehr in der weiblichen Perspektive bist, interessiert mich natürlich dich ganz besonders.
Okay, also ich glaube, es kommt mal darauf an, wie wir Egoismus definieren. Und ich glaube, dass das in Wahrheit ein, oder ja, in unserer Gesellschaft einfach ein sehr negativ behaftetes Wort ist. Mhm. Wenn wir dem jetzt aber eine positive Bedeutung geben und sagen, okay, oder nennen wir es ein bisschen anders, ja, oder wir sagen gesunder Egoismus von mir aus dazu, dass wir sagen, okay, ich gebe mir selbst mal die Erlaubnis, und das sehe ich halt oft gerade bei uns Frauen, dass wir uns immer nur um alle anderen kümmern, ja, aber nie um uns selbst. So, ich erlaube mir, mal auf meine Bedürfnisse, auf meine Gefühle, ja, auf mich zu achten und mal zu erkennen, was mir überhaupt wichtig ist, was ich eigentlich wirklich will. Ja, das ist der Ausgangspunkt von allem. Und gerade als Unternehmerin ist das extrem wichtig, das mal zu wissen überhaupt, ne? Was ist es, wo ich hin möchte. Und da jetzt dann auch diese Brücke zu schaffen und zu sagen, okay, sowohl ich schaue auf mich, aber ich gebe natürlich auch anderen oder ich teile mit anderen meine Gaben, ja, und das geht, glaube ich, also diese Brücke zu schaffen, was dir selbst gut tut und anderen natürlich.
Wie finden Sie denn das raus? Das war ein Tipp, den habe ich total oft gekriegt. Du musst einmal herausfinden, wer du bist und für was du stehst und so weiter. Und ich bin jedes Mal damals da gestanden, so mit dem großen Fragezeichen, ja, super Tipp, aber was muss ich tun, damit ich das wirklich herausfinde? Und ich könnte mir vorstellen, diese Frage kommt das eine oder andere Mal auch bei dir vor.
Ja, also das kannst du rausfinden, ganz leicht. Wir starten mal mit ganz einfachen Alltagsdingen. Manchen oder sehr vielen Menschen fällt es schwer, zum Beispiel im Restaurant auszuwählen, was sie dann eigentlich essen wollen. Also da beginnt es schon. Was will ich wirklich? Ja, dir da mal zur Frage zu stellen. Also bist du eher die Person, die dann das bestellt, was die anderen nimmt oder lange überlegt oder sich dann doch nochmal 10-mal umentscheidet und so weiter. Ja, das sind so diese kleinen Dinge im Alltag, wo du schon eigentlich üben kannst, und in Wahrheit geht es um dieses Üben, dich immer wieder zu fragen, was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Mhm. Wenn du spürst, okay, viele spüren das auch gar nicht, muss ich dazu sagen, wenn sie Pause brauchen. Aber dass du dich einfach, vielleicht setzt du einen Timer am Handy, der dich, weiß ich nicht, alle 2 Stunden mal dran erinnert und du dir wieder die Frage stellst, was brauche ich jetzt gerade in dem Moment? Mhm. Ja? Und dann, egal was es ist, ein kurzer Spaziergang, Glas Wasser und so weiter, dass du da mal beginnst, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und das bringt dich immer mehr zurück zu dir, in Verbindung mit dir selbst, damit du mal dich wieder spürst und erkennst, was ist gut und richtig für mich. Und dann, als nächsten Schritt, kannst du das auch ganz leicht, oder es passiert eigentlich von automatisch, dass du das dann auch im Business anwendest, die mit für dich richtigen Kunden zu arbeiten, dir für dich richtigen Entscheidungen triffst. Ja, also ich glaube, gerade für uns als Unternehmer, Unternehmerinnen, dieses Privat, und wir sind eine Persona. Ja, und ich habe mich selbstständig gemacht, damit ich in allen Bereichen meines Lebens wirklich die Person sein kann, die ich sein will, mir das Leben erschaffen kann, das ich führen will. Und da gehört Business und Arbeit für mich einfach zusammen.
Dann lass uns doch den Kreis jetzt schließen jetzt bist du selber aus der Coaching-Ecke, du weißt jetzt gleich genau, was ich vorhabe mit dir. Wenn du jetzt im Hörsaal neben der Judith von damals im Just-Studium sitzen würdest und der irgendwie so eine Weisheit mit auf den Weg geben könntest, was würdest du denn der Judith erzählen?
Der Judith im Just-Studium. Ich würde sagen, dass sie auf ihre innere Stimme vertrauen darf. Und wenn sie es für sich zu 100% richtig anfühlt, dass sie dieses Just-Studium jetzt beendet, dass sie das darf, also in diese Erlaubnis mal auszusprechen, weil sie einfach immer durchgezogen hat und gemacht und getan hat. Und ihr einfach dieses Vertrauen mitzugeben, dass sie gut und richtig ist, so wie sie ist, und dass sie es niemandem anderen recht machen muss, dass sie sich nicht über Leistung definieren braucht, sondern einfach in sich oder in dieser Verbindung zu sich selbst finden darf, dass es um das genau geht. Ja? Und wenn sie diesen Weg sich dafür entscheidet, jeder Erfolg und alle Türen offen stehen.
Dann nehmen wir das doch als schönes, Schlusswort, welche Möglichkeiten das Leben eben mitbringen kann. Judith, vielen herzlichen Dank. Alle, die mit dir in Kontakt treten wollen, finden natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe deine Links, wo man eben dann zu dir findet. Ja, und wir sehen uns dann im Frühjahr wieder, wenn wir wieder auf mentale Auszeit gehen. Danke vielmals, dass du da warst. Das war Ehrlich gesagt für diese Woche. Wenn du dir nach Folgen wie dieser denkst, genau diese Art von tiefgründiger, authentischer Kommunikation brauchen wir auch für unser eigenes Unternehmen, dann lass uns reden. Ein eigener Business-Podcast ist der stärkste Hebel für Thought Leadership. Aber nur, wenn das Fundament stimmt. Lad dir jetzt meinen PodCanvas Audit Worksheet aus den Shownotes runter. Und wenn beim Ausfüllen der Strategiefelder Boxen leer bleiben, dann buch dir gern ein 30-minütiges Sparring bei mir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.